Das war viel Arbeit. Das war viel Arbeit, da kam Corona, da kamen diverse andere Krisen, aber dafür war es eh noch super. Also ich glaube, wir sind mit einer nur ein paar monatigen Verzögerung im Endeffekt eingezogen.
Vor 3 Jahren war die Auenweide noch ein Traum. Über viele Jahre wurde das Co-Housing-Projekt entwickelt. Seine Finanzierung, seine Organisation und seine Architektur. Im ersten Corona-Sommer wurde mit dem Bau begonnen. Dort, wo Brachland war, stehen heute 8 Häuser um einen Teich herum. Zarte Sträucher sprießen, Kinder haben ihre Roller und Räder dort gelassen, wo sie zuletzt an sie gedacht haben. Und vereinzelt hängen Kabel von den Wänden. 45 Erwachsene und 27 Kinder wohnen in St. Andre Wördern, eine halbe Stunde von Wien stromaufwärts. Die Warteliste ist einige 100 Personen lang. Um all das zu koordinieren, sind Chatgruppen unverzichtbar. Nadja Mürwald ist die Obfrau des Vereins, dem die Siedlung gehört.
20, schätze ich mal. Naja, es gibt die Auenweide Kinder, es gibt das gesamte Netzwerk, es gibt die Nachbarschaftshilfe, es gibt die Events, es gibt die Yoga-Gruppe, es gibt die Fitnessgruppe, es gibt die Kochgruppe für die Mittwochskochaktivitäten, wenn hier in der Gemeinschaftsküche gekocht wird. Dann gibt es ein Haus 7, weil ich wohne im Haus 7, dann gibt es so mit manchen ausgewählten Nachbarn oder Paaren oder Freunden oder so, wo wir in Gruppen sind. Dann gibt es die Teamgruppen natürlich, den Leitungskreis, wo ich bin, die Vorstandsgruppe.
Der Bau war anstrengend. Die Lehmwände wurden selbst verputzt und mit alten Jutesäcken gedämmt. Viele kamen nach ihrem regulären Arbeitstag im Winter zur Baustelle, um dort im Schein von Baustrahlern weiterzuarbeiten. Andere koordinierten Arbeitskreise, während sie schwanger waren. Nötig war das, weil die Kosten letztlich fast ein Viertel über dem ursprünglichen Plan lagen. Auch das grüne Dach musste deshalb schlanker werden. Diese Strapazen sind einigen noch heute anzumerken, mitunter im positiven Sinn.
Was auch wieder voll schön war, weil das hört man ja auch immer wieder, so Family that works together stays together, es hat einfach auch verbunden.
Wenn Leute neu zur Auenweide hinzukommen, gibt es für sie eine kleine Zeremonie.
Das ist so ein Kranz, der ist gebastelt worden.
Markus Spitzer ist Mitgründer der Siedlung.
Zur Aufnahme vom letzten Mitglied, das wir hier hatten, das sind alle unsere Namen von den Menschen, die hier eingezogen sind, Erwachsene und Kinder. Jedes hat ein entsprechendes Bändchen bekommen. Und als wir die neue Person dazu aufgenommen haben, haben wir ein Bändchen dazu gegeben, als kleines Ritual.
Nicht alle, die einmal einziehen wollten, wohnen auch hier. Die Gründe sind vielfältig. Als Daniela Distelberger vor über 10 Jahren zum ersten Gründungstreffen ging, war sie noch Single. Heute wohnt sie, nicht mehr Single, in Wien.
Ich bin wahnsinnig gern da und ich bin einfach wahnsinnig stolz drauf auf das, was wir geschafft haben. Also das ist etwas, was mir niemand nehmen kann, egal ob ich da wohne oder nicht. Ich bin einfach wahnsinnig stolz auf das, was wir da geschafft haben miteinander.
Andere hatten zu wenig Zeit, um sich ausreichend einzubringen. Oder der Lebensfokus hat sich verschoben. Und als die Wohnungen dann, nach Priorität und Fall des Falls, durch ein Los zugeteilt wurden, waren manche mit dem Endergebnis nicht zufrieden. Gefragt waren Wohnungen
die Richtung Westen, also das ehemalige Pachtgrundstück, das wir jetzt gekauft haben, die eine sehr schöne Abendsonne haben, allerdings auch viel Wind, und die Garten nach außen. Hier die außenliegenden Wohnungen.
Für Richard Lang sind solche Turbulenzen typisch für Wohnprojekte, die aus einer Gemeinschaft von unten herauswachsen. Lang forscht an der Bertha von Suttner Privatuniversität in St. Pölten an gemeinschaftlichen Wohnformen und beobachtet, dass manche Projekte mit unrealistischen Zeitplänen starten und sich selbst zu viel vornehmen.
Das kann sich auch negativ auswirken auf die Gruppe, weil natürlich dann durch die Fluktuation und durch die Dynamik eine negative Entwicklung in die Gruppe kommt. Die Gemeinschaftsbildung braucht auch eine gewisse Stabilität.
Deshalb empfiehlt er externe Planungs- und Architekturbüros, die sich auf Co-Housing spezialisiert haben. Dadurch, dass es in dem Bereich mittlerweile viel Erfahrung gibt, lässt sich das Risiko deutlich reduzieren. Lang hält im Co-Housing vor allem Modelle für aussichtsreich, in denen auch gemeinnützige Wohnbauträger eine Rolle spielen. Entweder als Partner oder indem sie überhaupt top-down neue Projekte konzipieren. Dadurch können diese inklusiver werden, weil die finanziellen Eintrittsschranken niedriger sind.
Diese Wohnbauträger sind natürlich in einer Position, dass sie Zugang haben zur Wohnbauförderung. Sie können das Projekt professionalisieren, können Unterstützung geben in verschiedener Weise. Und das hat auf die Leistbarkeit sicher auch einen Einfluss. auch auf die Dauer des Bauprozesses und des Planungsprozesses. Weil das ist, glaube ich, einer der Aspekte, der auch dazu führt, dass es eine große Fluktuation gibt in diesen Projekten.
Rund die Hälfte aller US-Amerikaner unter 25 Jahren berichten heute, dass sie sich einsam fühlen. Sie verbringen im Schnitt nur noch 40 Minuten täglich mit Freunden, während das bei der Generation davor noch 2,5 Stunden waren. Das US-Gesundheitsministerium sprach in einer kürzlich erschienenen Studie von einer Epidemie der Einsamkeit. Sie reiche quer durch die Gesellschaft und würde neben vulnerablen Gruppen und Menschen über 65 vor allem junge Menschen betreffen.
Würde ich zustimmen, dass Co-Housing-Projekte bzw. gemeinschaftliche Wohnprojekte gegen die Einsamkeit wirken. Umgekehrt muss sich jede Person für sich selbst überlegen, inwieweit sie sich ins Gemeinschaftsleben einbringen kann und möchte. Weil davon leben die Projekte. Es ist ein Spannungsfeld, denke ich, zwischen Privatheit, individuellem Wohnen, die individuellen Wohneinheiten und den Gemeinschaftsaspekten.
In der Auenweide sorgt das manchmal für Diskussionen. Ungefähr 12 Stunden pro Monat sollte man mithelfen, um etwa Garten, Garage und Gemeinschaftsräume in Schuss zu halten. Die Auenweide ist kein Kindergeburtstag. Und selbst dann kann die Frage aufkommen, ob zum Kindergeburtstag alle anderen Kinder eingeladen werden sollen.
Es ist ein soziales Thema, wie fern es und wer ist wie viel da und wer benutzt es, wie viel. Sowas wie Ordnung im Kinderraum. Wenn aber man keine Kinder hat, dann betrifft das natürlich nur die Eltern von Kindern wiederum.
Das Einzige, was wir externalisiert haben oder professionalisiert haben, ist die finanzielle Hausverwaltung. Und die kostet uns jetzt einen minimalen Teil der gesamten Hausverwaltung. Aber Schnee schippen tun wir selbst, reparieren tun wir selbst. Alles mögliche an Aufgaben, die wir selbst übernehmen können, übernehmen wir selbst. Das ist nicht vergleichbar mit einem typischen Genossenschaftsgebäude zum Beispiel auch.
Die Auenweide hat unterm Strich etwas über 10 Millionen Euro gekostet. Alle Gebäude gehören einem Verein, während im Grundbuch ein Treuhänder steht. Die Hälfte der Kosten wurde über ein Bankdarlehen finanziert. Die andere Hälfte kommt aus einer neuartigen Anlageform, dem sogenannten Vermögenspool. Wer in die Auenweide ziehen wollte, musste für 1.100 Euro pro Quadratmeter aufkommen, entweder aus eigenen oder aus fremden Mitteln. Mitbegründerin Daniela Distelberger:
Bei manchen Menschen hat das bedeutet, sie legen das Geld ein, weil sie das selber haben oder einen Teil davon. Und bei mir hat das bedeutet, ich lege 5.000 Euro ein, weil das war alles, was ich hatte. Und ich habe zuerst 100.000 Euro einfach herangeschafft, indem ich Menschen angesprochen habe.
Die Auenweide war das erste Projekt, das mittels Vermögenspool finanziert wurde. Heute ist es auch das bei weitem größte. Geplant war ein Volumen von 4,4 Millionen Euro. Derzeit steht man bei 6,1 Millionen Euro. Die Einlagen sind an den Verbraucherpreisindex gebunden.
Die Menschen, die sich entscheiden, einen Vermögenspool anzulegen, haben oft die Motivation, dass sie ihr Geld wohin legen wollen, wo sie Beziehungen haben dazu. Wo sie den Ort kennen, die Menschen kennen, denen vertrauen.
Oder besser gesagt, sie waren an den VPI gebunden. Denn dann stieg die Inflation auf zeitweise über 10%. Alle Vermögenspool-Verträge wurden deshalb neu verhandelt. Das neue Ziel ist eine Deckelung auf maximal 2,5% jährlich über den Durchrechnungszeitraum. Viele haben bereits unterschrieben, einige wenige sind aus dem Vertrag ausgestiegen. Zusätzlich zum Vermögenspool zahlen alle, die in der Auenweide wohnen, noch Miete. Sie beträgt pro Quadratmeter 8,60 Euro. Fast 2 Euro kommen nochmals obendrauf, die man wieder erhält, sollte man einmal ausziehen, um alle Darlehen zu bedienen. Markus Spitzer, Gründer der Auenweide, ist überzeugt, dass diese Summen angesichts der hohen Wohnqualität ein riesiger Erfolg sind.
Das würde ich auch als einen der Effekte unter Anführungszeichen von gemeinschaftlichen Wohnprojekten sehen.
Richard Lang, Bertha von Suttner Privatuniversität.
Dass sie auch Testfelder sind für den Regelwohnbau, Innovationsnischen, wo Dinge ausprobiert werden, die dann vielleicht breitflächiger auch im Regelwohnbau kommen. Es wird auch in den gemeinschaftlichen Wohnprojekten viel experimentiert mit dem Thema Nachhaltigkeit, also im Bereich von nachhaltiger Energie oder Mobilität, auch bei den Finanzierungsmodellen, auch bei der Architektur. Also das sind so Innovationsräume.
Man ist stolz auf das Erreichte. Darauf, dass der laufende Betrieb der Auenweide klimaneutral ist. Auf eine Grundwasserwärmepumpe, die im Sommer kühlt, im Winter heizt und besonders effizient sein soll. Auf Solarstrom, den man ins Netz einspeist. Auf Lastenfahrräder, Rasenmäher und Werkzeuge, die man gemeinsam nutzt. Auf Böden, die kaum versiegelt wurden. Auf Kleiderkreisel und Nachbarschaftshilfe. Co-Housing war historisch gesehen oft auch mit der Hoffnung verbunden, Frauen bei ihren traditionellen Tätigkeiten wie etwa Care-Arbeit zu entlasten. Allerdings warnt Richard Lang davor, solche Effekte zu überschätzen.
Kann ich eben einkommensschwächere Gruppen stärker integrieren oder eben vulnerable Gruppen wie Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund? Wir haben in einem Forschungsprojekt eben versucht, uns dieses Thema näher anzusehen, und es gibt Pionierprojekte. Was so ein Projekt aber jedenfalls gezeigt hat, ist, dass es möglich ist, sowas umzusetzen. Erfahrungswerte daraus sind, dass man eben die Bewohnerinnen nicht überfordern sollte. Also egal, ob das jetzt die Gruppe der Menschen mit Fluchthintergrund ist oder der Bewohnerinnen ohne Fluchthintergrund. Von beiden Seiten ist die Gefahr der Überforderung.
Gleichzeitig gibt es heute sehr viel mehr Wissen, um den Alltag in Co-Housing-Projekten zu organisieren. In der Auenweide beschäftigen sich etwa kleine Arbeitskreise mit bestimmten Themen. Sofern es keine schwerwiegenden Bedenken gibt, werden Entscheidungen dort im Konsens getroffen. Wer mitbestimmen möchte, muss sich einbringen. Magdalena Meyer, sind beispielsweise die Freiräume ein Anliegen?
Ja, ich denke, das Wichtigste, was man hier braucht, ist die Bereitschaft, miteinander in Kommunikation zu bleiben und Dinge anzusprechen und sie nicht zurückzuziehen mit einem Problem oder mit einem Konflikt und das nicht anzusprechen.
Christoph Eder wiederum kümmert sich unter anderem darum, dass die Auenweide in Schuss bleibt.
Also es braucht schon ein Stück Toleranz, glaube ich. Ja, wenn man immer sein eigenes Ding machen will und auf andere keine Rücksicht nehmen will, funktioniert es in einer Gemeinschaft nicht. Ja, da gibt es einfach viele Dinge, an die man sich aufreiben könnte.
Es bleibt viel zu tun. Einige Türen sind nicht so dicht, wie sie sein sollten. Unter einem Vordach liegen Bretter für die Bibliothek. Und vor kurzem wurde ein Stück Grund gekauft, um dort Gemüse anzubauen.
Und ich denke immer, Visionen sind sowas Schönes, weil sie einfach dich ein bisschen wohin strecken lassen.
Markus Spitzer.
Und gleichzeitig ist jetzt die Zeit für uns sehr, sehr stark, die uns mal in den Hängesessel zu begeben, nachdem wir 4 Jahre da zusätzlich zu unserer normalen Arbeit aufgebaut haben, sind viele auch echt müde davon. Und wir sind froh, wenn wir uns gegenseitig die kleinen Schönheiten da ermöglichen, die wir uns tagtäglich ermöglichen können, uns unterstützen gegenseitig und ein bisschen weniger zu tun haben und nicht gleich die nächste Vision aufreißen.